Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Dominik.
Ein saftiges Servus, Grüzi und Hallo zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas und heute sprechen wir über ein Spiel, was wir diese Saison so noch nicht hatten, auch was die Intensität bzw. auch die Bedeutung angeht. Und das ist natürlich das Spiel der Seahawks am Sonntag gegen die LA Rams. Es geht um die Division Corona, es geht um die Führung in der NFC West. Und das Thema ist so groß, dass ich das natürlich nicht alleine bespreche heute in dieser Vorschau, sondern mir den Kollegen Dominik eingeladen habe. Moin Moin!
Servus, ja, ich freue mich auf die Preview, ich freue mich aufs Game und bin gespannt. Ich kann es gar nicht mehr erwarten eigentlich.
Ja, genau. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, das Spiel der Saison gefühlt jetzt schon. Das Buccaneers-Spiel mal mit dem wahnsinnigen Ergebnis mal ausgenommen. Und wie du schon sagst, wir sind heiß drauf und deshalb fangen wir jetzt einfach direkt an. Aber das machen wir natürlich erst, nachdem wir über die Seahawks-News gesprochen haben.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Genau, und da geht es dann erstmal ums Thema Verletzungen, wie immer in der Preview. Wir nehmen jetzt am Freitag auf, sprich den endgültigen Injury Report haben wir noch nicht. Deshalb beziehen wir uns jetzt einfach auf die Trainingssituation vom Donnerstag. Und da war es tatsächlich so, dass Wide Receiver Torrey Horton bei den Seahawks weiterhin nicht mittrainieren konnte wegen einer Leisten- und Schienbeinverletzung. Gleiches gilt für Center Jalen Sandell, der sich ja gegen die Cardinals am Knie verletzt hat und länger ausfallen durfte, ist jetzt kein Kandidat für IR. Deshalb muss man da mal sehen, ob es wirklich so lange ist. Bei Torrey Horton weiß man auch noch nicht, ob er spielen kann, aber da sind die Seahawks ja auch durch den Trade für Rashid Shaheed auf der Wide Receiver Position ein bisschen besser aufgestellt mittlerweile. Weitere Verletzungsnews, Safety Julian Love und Defensive Tackle Jaron Reed sind beide weiterhin auf IR, Injured Reserve, und damit nicht verfügbar für Sonntag. Gute Nachrichten für die Seahawks, Wide Receiver Jake Bobo und Cornerback Josh Jobe konnten wieder voll mittrainieren. Und auch Linebacker Ernest Jones hat in Abstrichen mittrainieren können. Dominik, wenn du so auf diese Verletzungssituation schaust und gerade auf das Thema Ernest Jones, das wäre schon extrem wichtig, wenn der spielen könnte. Ne?
Ja, also wenn der auflaufen könnte, wird er schon viel Stabilität nochmal in die Defense bringen. Ich meine, ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht, wie gut das Linebacker-Duo Knight und Thomas funktioniert hat, also im letzten Game. Das war schon wirklich gut dafür, dass das ja jetzt nicht die zwei allergrößten Namen in der NFL sind. Aber das ist schon nochmal dann nicht vergleichbar in so einem Game. Ernest Jones ist der Leader in der Defense, der hat die Kommunikation im Helm drin mit McDonald, der sagt die Spielzüge an, der gibt die Audibles rein, adjusted. Und man muss ja auch ehrlich sein, es wäre ja auch für ihn ein Revenge-Game gegen die Rams. Also der hat da ja auch richtig Bock drauf. Und das hat man ja in dem einen oder anderen Post, da gab es ja so einen Tweet, wo er so vielleicht doch wieder auferstehen könnte, schon für das Rams-Game auch irgendwie angedeutet.
Genau. Also er hat Hoffnung, wir haben weiterhin auch Hoffnung, also ich bin da voll bei dir, also der ist wirklich unglaublich wichtig, selbst wenn Thomas und Knight wirklich gut gespielt haben gegen die Cardinals, aber ich denke mal, die Rams sind nochmal eine andere Hausnummer offensiv als die Cardinals. Und wenn wir schon über die Rams sprechen, da setze ich mal aus Seahawks-Sicht ein kleines Leider davor, weil die Rams sind leider fast durch die Bank weg komplett fit. Defensive End Kobe Turner konnte gestern wegen einer Rückenverletzung nicht mittrainieren, sonst waren wirklich alle Rams-Spieler dabei, deshalb werden zumindest die Rams in das Spiel am Sonntag in fast voller Mannschaftsstärke reingehen. Genau, dann noch eine kleinere News, die Seahawks, die uns alle so ein bisschen gewundert hat. Die Seahawks hatten ein Tryout mit einem Kicker, Caden Davis heißt der gute Mann. Was daraus jetzt geworden ist, ist noch vollkommen unklar, weil auch Jason Myers ist nicht auf dem Injury Report aufgetaucht diese Woche. Deshalb ist das alles etwas mysteriös und wir nehmen es einfach mal so hin und schauen uns das weiter an. Und dann nochmal zwei Auszeichnungen nach dem Spiel gegen die Cardinals. Wurde Defensive End DeMarcus Lawrence nach seinen beiden Fumble Recoveries zum Touchdown zum NFC Defensive Player of the Week gewählt. Und Safety Nick Emmanuori, der ja auch gegen Arizona ein super Spiel gemacht hat, mit unter anderem mit 4 abgewehrten Pässen und einem halben Sack, ist zum Pepsi Rookie of the Week in der NFC gewählt worden. Genau, das soweit die News. Und jetzt schauen wir dann doch einfach mal rein, was uns oder was die Seahawks gegen die Rams so erwarten könnte und auf welche Matchups es ankommt.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, Dominik, da freuen wir uns, dass die Seahawks am Sonntag um 22.05 Uhr deutscher Zeit, also nicht in Primetime, gegen die Rams spielen. Eine relativ humane Uhrzeit. Es wurde ja viel spekuliert, weil das eben so ein Topspiel ist, ob es in Primetime geflext, verschoben worden wäre. Aber das ging aus verschiedenen Gründen nicht, die hier an dieser Stelle, glaube ich, etwas zu kompliziert zu erklären sind. Aber wir haben jetzt lange drum herum geredet um diese Rams. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wo die Rams im Moment stehen, auch so im Vergleich zu den Seahawks und was die bisher diese Saison so geleistet haben.
Ich meine, im Vergleich zu den Seahawks ist ja eigentlich das richtige Stichwort. Es sind zwei extrem ähnliche Ausgangspositionen. Also wir stehen beide bei 7-2. Im Endeffekt kann man sagen, fast schon ex aequo an der Spitze der NFC West und der gesamten NFC. Klar, die Seahawks sind jetzt offiziell auf Platz 1 aufgrund der internen Spiele in der Division voran, aber wissen alle, das zählt erst am letzten Spieltag, diese Statistik, jetzt sind beide gleich auf. Wenn man sich die Niederlagen ansieht der Rams, dann war das gegen die Eagles einmal, ja, wir wissen alle, die Eagles sind eines der besten Teams der NFL, also gegen die darf man verlieren, und einmal gegen die 49ers in Overtime.
Das war auch ein interessantes Spiel.
Ja, das war crazy, ich erinnere mich noch zurück, das ist auch nicht so lange her, das war ja eine Woche 5. Und letzte Woche haben sie aber dann gezeigt gegen die 49ers, die zugegeben natürlich ein bisschen geschwächt gerade sind, dass sie in Topform sind. Also 42-26 gewonnen, das kann sich sehen lassen, und ich glaube, da wäre theoretisch auch mehr drin gewesen, wenn man nicht schon so früh so weit voraus gewesen wäre. Vielleicht ähnlich wie das Seahawks-Game letzte Woche. Da ist wirklich viel drin gewesen im Spiel und allgemein einfach ein extrem, extrem dominantes Jahr bisher. Extrem große Vorsprünge teilweise, also auch gegen Jacksonville hat man 35-7 gewonnen, gegen die Saints 34-10. Gegen die Colts hat man gewonnen, die ja auch ganz vorne in der NFL mit dabei sind. Also die Rams sind ein Top-Team mit Spielern, die auch in Topform sind. Ich meine, Matthew Stafford ist mittlerweile auch schon, sag jetzt mal, relativ alt, böse gesagt, aber der ist schon im fortgeschrittenen Football-Alter und der spielt momentan wirklich eine MVP-like-Season. Der hat keine Deceptions in den letzten 3 Spielen, 14 Touchdowns, der schaut auch am Feld gut aus, wenn man den mal so von außen betrachtet. Also das ist, da passt der Eye-Test zu der Statistik. Und im Endeffekt, deswegen, wie du angesprochen hast, viele Leute haben sich gefragt, kann es im Primetime verschoben werden? Für uns Gott sei Dank nicht, außer irgendjemand hier wäre gerne nachts aufgeblieben, aber so für uns gut. Aber die NFL hätte sich das Spiel sicherlich auch in die Primetime gewünscht.
Ja, auf jeden Fall. Also die Rams, du sprachst es gerade an, sind wirklich gefühlt ex aequo mit den Seahawks, verfolgen sie quasi auf Schritt und Tritt. Die Rams haben genauso wie die Seahawks 4 Spiele in Folge gewonnen, sind also wirklich auf einem echten Hotstreak. Und woran das Ganze liegt, schauen wir jetzt einfach mal in unseren Matchups. Diese Woche ist ein bisschen anders, weil es eben so ein wichtiges Spiel ist, haben wir diese Woche nicht nur 3 Matchups, sondern 4, weil es ja gerade was die starke Form angeht, die Seahawks und die Rams haben, das liegt meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, natürlich auch an den beiden Head Coaches. Also das wäre quasi unser erstes Matchup so an der Seitenlinie, unser Bonus-Matchup. McDonald gegen Sean McVay. So ein bisschen Kunstrasenschach habe ich es mal genannt, zwischen einem Defense-Guru und einem Offense-Guru. Und wenn man so schaut, wie Sean McVay die Seahawks eigentlich, seitdem er bei den Rams den Job angetreten hat, im Griff hatte, und dann mal auf das erste Spiel schaut, was Mike McDonald letztes Jahr gegen die Rams gemacht hat als Seahawks Head Coach. Da hat der das Spiel haben die Seahawks ja leider in Overtime zu Hause in Seattle verloren. Ja, aber da ist es Mike McDonald gegen McVay. gegen die Rams in der regulären Spielzeit gelungen, 7-mal ein 3-and-out zu forcieren, also oft wie noch nie in der Zeit von McVay in LA. Und in diesem Jahr, ja, ist es halt genau das, was wir uns vielleicht alle so erhofft hatten, dieses innovative Defense-Play, was Mike McDonald da mitbringt. Ich hatte mir jetzt nochmal eine krasse Statistik aufgeschrieben. Unter McDonald sind die Seahawks dieses Jahr stellen die zweithöchste Pressure-Rate gegen Quarterbacks der Liga mit der zweitniedrigsten Blitzrate. Sprich, die machen genau das, wofür Mike McDonald halt berühmt geworden ist in Michigan und in Baltimore, dass er eben so viel Druck mit nur 4 Rushern kreieren kann. Und das müssen noch nicht mal mehr die D-Liner sein, sondern das kann auch ein Linebacker und ein Cornerback sein. Sprich, da werden an der Line of Scrimmage so viel simulierter Druck angezeigt, dass gegnerische Offenses gar nicht wissen, wie ihnen denn so geschieht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum die Seahawks im Moment so erfolgreich sind. Gegen die Rams und Sean McVay, die ja offensiv sehr innovativ sind, ähnlich wie es die Seahawks auf Defense-Seite sind. Ne?
Ja, also die Rams, die haben ja auch die NFL jetzt ein bisschen überrascht mit diesen 13 Personnel. Also ich habe das jetzt, einige Experten haben das herausgepickt, dass sie jetzt eben mit 3 Titans am Feld ganz häufig stehen. Also fast 17% ist ziemlich klar Liga-Höchstwert. Ist ja nicht so üblich. Sie splitten also ganz gern zwischen dem 11 Personnel, wo ein Titan am Feld steht, und 13 Personnel mit 3 Titans hin und her und schaffen so eigentlich ihrer so schon sehr starken Offense irgendwie so ein bisschen noch diesen extra Kick zu geben, sage ich jetzt einfach mal. Also da ist einfach auch immer wieder was Innovatives dabei. McVay lässt sich neue Dinge einfallen, um die Playmaker da einfach gut in Szene zu setzen und kann sich jetzt die Statistiken natürlich ansehen, wo die Rams Nummer 1 in Passing Touchdowns und First Downs sind und Nummer 2 in Passing Yards und Interceptions, die sind, was Passing Yards angeht, sowieso von allen Teams, die schon in der Bye Week waren, die Nummer 1. Also insofern, das zeigt sich dann auch in diesen großen Statistiken, sage ich jetzt einfach mal. Aber McVay und McDonald, das sind 2 Head Coaches, die einfach aus ihren jeweiligen, ich sag mal, Hauptunits, einmal der Offense auf der Seite der Rams und einmal der Defense auf der Seite der Seahawks, einfach mehr rausholen, als was das gute Team eh schon hergibt. Also es ist klar, dass ein Devonta Adams und ein Puka Nacua gute Receiver sind. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass McVay es wirklich schafft, dann auch das Beste aus denen rauszuholen. Und auch einen Matthew Stafford, von dem alle wussten, dass er ein Top-Quarterback ist, noch bei den Lions, der jetzt zu dieser MVP-Like-Season nochmal aufgestiegen ist. Und wenn er am Ende des Jahres MVP wird, würde es mich jetzt nicht wundern, wären ja auch eher mal Quarterbacks. Also Jonathan Taylor tut mir jetzt schon leid, der dann wahrscheinlich wieder beraubt werden wird.
Auch.
Aber ja, also das ist die Rams auf der einen Seite, die Seahawks auf der anderen Seite, das ist eigentlich dieses Matchup, was genau das, was man sehen möchte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich die beiden Headcoach da drauf freuen, das ganze Jahr über auf so ein Spiel, wo sie dann auch sich beweisen können. Und ich meine, du hast ja auch ein paar coole Seahawks-Stats rausgesucht, falls du dich vielleicht mal kurz vorstellen möchtest, was so das nochmal untermauert, was du vorhin erklärt hast.
Ja, absolut. Sie haben ja, also nochmal darauf einzugehen, was du gerade sagtest, wenn man sich so die Pressekonferenzen unter der Woche angesehen hat, dann merkt man schon, wie viel Respekt die gegenseitig voreinander haben. Und wir haben jetzt lange über die, oder du hast noch ausführlich über die Rams Passing Offense gesprochen. Darauf wird's meiner Meinung nach auch ankommen, weil die Seahawks gerade in Sachen Run Defense ja, mittlerweile Top 5, sogar Top 3 in der NFL sind, was die zugelassenen Rush Yards und Yards pro Lauf, da lassen sie nur 3,7 Yards zu und haben bisher auch nur 5 Rushing Touchdowns diese Saison zugelassen. Auch das sind die viertwenigsten in der NFL. Und ja, das ist genauso ein bisschen das Problem bei den Rams. Die kommen halt sehr über das Passspiel, weil nominell das Run-Game mit Kyren Williams und Blake Corum dieses Jahr nicht so richtig funktioniert oder nicht auf so einem hohen Level wie in den letzten Jahren, was auch so ein bisschen an der an der O-Line liegen mag, wo die Rams auch viel Turnover hatten mit dem, ja, das ist schon einige Jahre her, mit der Rente von Andrew Whitworth, aber haben da auch ja nicht so richtig, gerade was so Run-Blocking angeht, in der O-Line Fortschritte gemacht. Fortschritte, die Seahawks absolut gemacht haben, da kommen wir gleich nochmal zu. Und die Rams Running Backs haben auch dieses Jahr unheimlich Probleme mit Fumbles. Dadurch haben die Rams auch das Heimspiel gegen die 49ers quasi verloren. Durch ein Fumble sind die Niners dann nochmal in Ballbesitz gekommen und haben dann in der Overtime gescored. Aber generell ist diese Defense von McDonald schon gut darauf ausgelegt, so eine Shanahan-Offense, hattest du es jetzt mal genannt, zu stoppen.
Ja, es ist im Endeffekt, ja, also im Endeffekt das hier, was wir ja auch zum Teil spielen, eben diese Shanahan-Offense, weil es halt einfach in der NFL so verbreitet ist. Also ich glaube, wir sind schon detailliert genug das ganze Jahr über drauf eingegangen, auch wie Kubik besprochen, weil man diese Outside-Zones und diese Grundideen dahinter und ist auch die Idee von McDonald's. Es macht auch definitiv Sinn, sich vor allem auf diese Offense einzustellen, weil einfach so viele Teams diese spielen und vor allem eben in der NFC West. Also wenn du dann die 49ers und die Rams ganz gut im Schach hältst, dann kennst du so eine Offense natürlich auch teilweise aus dem Training. Im Endeffekt sehen sie trotzdem sehr anders aus. Das ist schon klar, was von der Grundidee her. Und gerade in Leonard Williams, da gab es viele Berichte schon dazu in der Offseason jetzt immer wieder. Das ist jemand, der sich gerade gegen diese Outside Zones schon relativ leicht tut, sofern man das so formulieren darf. Also jemand, der dem das einfach liegt, der mitgeht mit dem Run, sich im richtigen Moment von seinem Gegenspieler löst und dann den Tackle setzen kann, vielleicht sogar den Tackle for loss. Und im Endeffekt ist es deswegen vielleicht noch interessant. Aber ich meine, du hast es auch nochmal kurz angesprochen, ich möchte es auch nochmal kurz erwähnen. Es ist einfach die Rams, das Rams-Run-Game ist jetzt nicht schlecht, es ist halt einfach nicht herausragend, ist okay, würde ich sagen, irgendwie. Aber wir kennen sie ja von den Seahawks auch, nur weil die O-Line im Pass sehr gut ist, heißt es nicht, dass sie im Run auch sehr gut ist. Also klar, wir haben auch da unsere Fortschritte gemacht, aber die Differenzen gibt es halt. Es gibt O-Liner, die sind in dem einen besser oder in dem anderen besser. Es kann vom stilistisch das eine oder andere besser passen. Und im Endeffekt, sagen wir es auch ganz ehrlich, ich glaube, McVay hat auch viel Spaß daran mit Matthew Stafford, genau, mit Matthew Stafford hier Konzepte zu kreieren, den gut einzusetzen und da einfach seine Kreativität, sage ich jetzt mal, freien Lauf zu lassen.
Ja, absolut. Und du hattest es auch angesprochen, die Shanahan-Offense, die haben die Seahawks ja so ein bisschen in-house jetzt auch mit Clint Kubiak und das was er da plant. Und darin übergehend, können wir auch nochmal zu unserem zweiten Matchup kommen. Das ist nämlich die Seahawks Passing-Offense gegen die Rams Secondary. Das funktioniert ja wirklich wunderbar, also gerade dieses Spiel gegen die Commanders, wo Sam Darnold in der ersten Halbzeit, ich glaube, waren es 12 von 12 Bällen angebracht hat für irgendwie 280 Yards und 4 Passing-Touchdowns. Es läuft natürlich alles auf JSN hinaus, der gegen eine Rams-Secondary spielen wird, die eigentlich seit Wochen auf ihren besten Cornerback mit Akello Witherspoon verzichten muss. Was so ein bisschen der Schwachpunkt dieser Rams-Defense sein könnte, weil die Cornerbacks sind jetzt nicht die größten und auch von ihren Leistungen her, also da hat man Emmanuel Forbes, der ja mal First-Round-Pick bei den Commanders war und da eigentlich gar nichts geleistet hat und jetzt mittlerweile bei den Rams spielt. Der ist jetzt nicht der Größte, der ist ein bisschen skinny und da ist dann halt die Frage, okay, inwieweit kann JSN jetzt weiter Kreise um die Wide-Receiver-Konkurrenz laufen, beziehungsweise um die Secondary der Rams, also wenn man mal schaut. Total Yards steht er jetzt als erster Spieler in der NFL dieses Jahr bei über 1.000 Receiving Yards, 1.041 hat er. Damit hat er zu diesem Zeitpunkt der Saison 200 Yards mehr als Jamar Chase auf dem Konto, auf Nummer 2. Und das ist ein Vorsprung. Das sind alles diese Statistiken. Wer weiß, was man darauf geben kann. Aber das gab es seit den 70er Jahren nicht mehr, dass da ein Wide Receiver auf die Nummer 2 in den Receiving Yards 200 Yards Vorsprung hatte. Das ist schon Wahnsinn. Und die Rams Secondary, die kämpft auch so ein bisschen gerade gegen Nummer 1 Receiver, ne?
Ja, also prinzipiell die Rams, wie du angesprochen hast, die Rams Secondary, die ist da einfach vermutlich so der schwächste Punkt in dem Team. Sie ist jetzt nicht ganz, ganz schlecht, aber der schwächste Punkt, wie du gesagt hast, also wenn es jetzt darum geht, einen Wide Receiver 1 zu verteidigen, sind sie einfach nur rund 27. Das zeigt schon, also vermutlich diese Spitze irgendwo, dass ich sage, okay, da ist jetzt wirklich ein Star-Cornerback dabei, der eben mit einem 1er Receiver mitgehen kann, den dauerhaft begleitet. Wobei ich mir bei JSN teilweise gar nicht so sicher bin, was denn die beste Taktik gegen ihn ist, weil irgendwie hat gar nichts davon geklappt. Also weder dieses, ich nehme einen Star-Cornerback und der geht mit ihm von links nach rechts in die Mitte nach außen. Weder das hat super gut funktioniert, noch jetzt immer wenn anderen auf ihn zu stellen. Also ich bin gespannt, was sich die Rams einfallen lassen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es einen Cornerback gibt, der mit ihm sozusagen mittravelt, wie man so schön sagt, weil ich da auch einfach nicht diesen Star sehe in dem Team. Aber ist eben etwas, mit dem sie schon das Jahr über zu strugglen haben, eben auch statistisch belegt. Aber im Endeffekt werden sie sich, glaube ich, einen anderen Plan suchen müssen. Wir werden dann eh noch weitergehen, aber um schon vorzugreifen, man kann ja auch dem Passgame entgegenwirken, indem man guten Passrush liefert, indem man kreative Looks bringt. Es kommt ja im Endeffekt nicht nur auf die einzelnen Positionen in der Secondary an, wenngleich es natürlich wichtig ist. Aber Seahawks Offense ist einfach unglaublich effektiv und hat so viel gezeigt schon dieses Jahr und hat uns alle, glaube ich, enorm positiv überrascht. Das sagen wir ja Woche für Woche immer wieder. Und du sagst, seit den 70er Jahren gab es nicht mehr so einen Vorsprung. Ich stelle mir dann vor, was, wenn ein JSN letztes Spiel das ganze Spiel so durchperformen kann und vielleicht die Seahawks den Score um Score bringen muss, weil die Defense nicht mithält. Wie sieht das dann aus und wo stehen wir statistisch, wenn wir nicht so Spiele wie gegen die Commanders haben? Also das klingt, ist natürlich schön, drüber nachzudenken. Im Endeffekt bin ich froh, dass wir es einfach nicht brauchen und dass JSN trotzdem da vorne mitspielt und einfach zeigen kann, warum es damals wert war, in der ersten Runde gedraftet zu werden.
Absolut. Ist auch noch ein Fakt, den ich, der so ein bisschen, wenn ich da mal so auf die Spiele zurückgeguckt habe, der dann sehr einleuchtend war. Also die Seahawks sind mit Abstand die effektivste Offense der Liga, wenn sie einem Rückstand hinterherlaufen, sprich wenn sie Catch-up spielen müssen, und sind tatsächlich eine der schlechtesten Offenses der Liga, was so Yards angeht, gewonnene Yards angeht, wenn sie in Führung liegen. Und wenn man sich dann mal so ein Spiel wie letzte Woche gegen die Cardinals anschaut, wo sie dann zur Halbzeit 35-7 geführt haben, da kam halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel, ne? Ähnlich wie das gegen die Commanders war, dann wurden sie sloppy mit dem Ball und ja. Deshalb ist es da ganz wichtig, auch JSN zu finden. Und was mich halt so fasziniert, ist halt so dieses klare Feature eines Nummer 1 Receivers, dass gegnerische Defenses ihn einfach nicht stoppen können. Also das ist, Sam Darnold bringt halt einfach den Ball zu JSN gefühlt, wie er will. Und das ist schon sehr cool zu sehen.
Hat so eine gewisse Magie, oder? Hat so eine gewisse Magie irgendwie, das einfach gefühlt.
Ja, gehabt, absolut.
Also das ist so smooth, wenn man sieht diesen, es versetzt einen so zurück in diese Zeiten von diesen, ich nenne es mal tiefen Bomben, die Wilson da abgefeuert hat, wo es gefühlt, also du hast diesen Ball gesehen, der geht, ich weiß nicht wie hoch in die Luft und weit und du denkst dir, ja, der wird ankommen. Du freust dich schon auf den Catch.
Ja. Ja, absolut. Also gerade dieser Touchdown-Pass auf JSN jetzt gegen die Cardinals. Aber du hattest diese Tiefenbomben angesprochen. Was ich halt auch so faszinierend finde, selbst so die kurzen Pässe so irgendwie oder kürzeren Pässe so über die Mitte, da weiß man eigentlich, ja, okay, JSN, der steht da jetzt irgendwo, der ist frei und fängt da den Ball. Das ist schon echt irre.
Ja, was Schönes, ja.
Ja, wir geraten hier vollkommen ins Schwärmen. Bevor wir weiter schwärmen über ein Thema, wo wir in den letzten Jahren immer so als Seahawks-Fans ein bisschen gekämpft haben, gibt's hier nochmal eine kurze Durchsage.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Genau, und wir machen einfach weiter mit der Seahawks Offense und sprechen über die O-Line. Und da ist mir fast das Essen aus dem Gesicht gefallen, als ich gestern diese Statistik gesehen habe. Weil die Seahawks O-Line muss sich natürlich mit einem Pass-Rush der Rams beschäftigen, der sehr potent ist, was so auch die Spieler angeht. Aber Fakt ist, Sam Darnold wurde in diesem Jahr bisher nur 10-mal gesackt und oder hat dieses Jahr nur 10 Sacks kassiert und ist damit unter den Starting Quarterbacks in der NFL aktuell der am zweitwenigsten gesackte Spieler, Starting Quarterback in der NFL. Wenn ich dir das letztes Jahr gesagt hätte mit der O-Line, hättest du mir das geglaubt oder hättest du mich für verrückt erklärt?
Nee, verrückt, also ganz klar. Ich meine, ich wollte gerade sagen, dass wir das überhaupt noch miterleben dürfen. Und es war ja fast schon wie so eine allgegenwärtige Seahawks-Regel, dass die Offense, also die O-Line einfach nicht gut sein darf. Also seit dem Super Bowl-Sieg gefühlt war, hat sich da irgendwie nichts dran geändert. Das ist schon wirklich crazy. Also vor allem, ich finde, das zeigt so viel, wie du sagst, mit der O-Line. Also wir wussten ja schon, was uns erwartet. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, unsere O-Line ist komplett umgestellt. Ja, wir haben Grace Abel, schon klar, unser First-Round-Pick. Aber da stehen noch immer ähnliche Leute drin. Und wir spielen mit einem Jalen Sandell auf Center, der jetzt nicht als der Mega-O-Liner bekannt ist. Und nach wie vor ein Anthony Bradford, der ja leider immer noch nicht gut spielt, muss man ehrlich sagen. Aber es wird einfach aus dieser O-Line extrem viel rausgeholt, zumindest was eben die Pass-Protection betrifft. Also auch Darnold macht da natürlich seinen Teil mit, der wird den Ball einfach extrem schnell los und das Play-Calling passt zusammen, das sind natürlich alles so Faktoren. Wir haben uns letztes Jahr Play-Action gewünscht, was wir dieses Jahr bekommen haben. Da merkt man, das ist so eine Symbiose zwischen dem Coach, dem Scheme, das du spielst, den Spielern, wie wohl sie sich damit fühlen, und ich bin extrem positiv überrascht, wie schnell sie es hinbekommen haben, in diesem neuen System so zu funktionieren. Aber wie du angesprochen hast, wir spielen halt auch einfach gegen extrem gute Gegner in dieser Woche. Und da ist nicht nur ein Sharon Wirth, da ist ein Byron Young. Wir haben Linebacker, die blitzen und sacken können auf Seite von guter Defensive Tackle. Also das ist eine Truppe, die hat 27-6 dieses Jahr. Das ist zwar weniger, als was die Seahawks haben mit 32, aber dennoch, die haben halt das Potenzial. Die Sack-Statistik ist nicht alles, wie wir wissen. Und die sind einfach jedes Play dafür ready, deinen gegnerischen Quarterback so zu zerstören und wirklich das Spiel an sich zu reißen.
Absolut. Und das war ja auch dieses Thema Druck. Das hat Sam Darnold jetzt vielleicht noch nicht so richtig mitgekriegt, weil die O-Line eben auf einem guten Level performt. Das war ja so ein bisschen das, was ihm dann letztes Jahr auch in Minnesota nach dem letzten Saisonspiel, regulären Saisonspiel gegen die Lions und dann diesem neuen Sack-Desaster gegen die Rams in den Playoffs nachgesagt wurde, dass Sam Darnold einfach nicht gut unter Druck ist. Tatsächlich ist er einer der besten Quarterbacks, was Druck angeht, wenn er unter Druck ist. Statistisch gesehen, und wenn man sich auch nochmal dieses Spiel gegen die Rams letztes Jahr in den Playoffs von Minnesota anschaut, klar gehen dann auch, weil Sacks sind auch immer eine Quarterback-Statistik, das 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber wenn man auch mal schaut, wie Kevin O'Connell da das Spiel offensiv gecallt hat, dann hat der Sam Darnold damit auch keinen Gefallen getan. Und dass er eben gut mit Druck umgehen kann, du hattest es kurz angesprochen, er bringt den Ball teilweise extrem schnell raus. Wenn ihr zum Beispiel nicht Play-Action spielt und dann die langen Dinger auf JSN zum Beispiel wirft oder auf Torrey Horton wie in Washington, er geht halt unheimlich schnell. Da gab es eine schöne Slow-Mo gegen die Commanders, wo man halt genau gesehen hat, okay, wie er mit seinem Kopf so seine Reads durchgegangen ist. Ist einmal von links nach rechts durchgegangen. Seine Füße waren extrem synchron und das ging so schnell. Er wird jetzt gerade über die insgesamt wird er den Ball innerhalb von 2 Sekunden nach dem Snap los. Also da muss die O-Line auch gar nicht so lange blocken, ne? Weil je länger die O-Line blocken muss, desto gefährlicher wird es dann am Ende für ihn. Und das zu sehen ist schon richtig cool. Eine Personalie, die diese Woche wichtig werden könnte, ist natürlich die Tatsache, dass die Seahawks mit Olo Oluwatimi als Center spielen, weil eben Jalen Sandell verletzt ist. Da muss man mal schauen. Also Oluwatimi hat ja am College bei Michigan mehrere Awards für den besten Center im College Football abgesahnt. Das hat er jetzt in der NFL noch nicht so umsetzen können, aber ist jetzt schon gut, dass wir da jetzt kein Downgrade sehen. Also so weit sind wir mit der O-Line schon gekommen, dass wenn dein Starting Center ausfällt und der Backup reinkommt, wir eigentlich nicht so Probleme sehen. Was so ein bisschen schwierig werden könnte, ist immer noch die Position Anthony Bradford. Der ist sehr gut in Run-Blocking, aber in der Pass-Show hat er seine Probleme.
Ja, ist einfach extrem fehleranfällig, finde ich. Also es gibt immer mindestens einmal im Spiel dieses klassische Anthony Bradford-Play, wo er irgendetwas ganz, ganz Komisches macht und wo du dann wieder irgendwie Memes siehst am nächsten Tag, wo er irgendwie ganz komisch sich im Kreis dreht, irgendeinen Spieler übersieht. Ich finde halt, im Moment ist es in Ordnung. Also es gibt in den meisten O-Lines irgendwo, sage ich mal, eine Schwachstelle, die ist halt eher in dem Fall. Also ich kann damit leben, dass wir einen einzelnen Spieler rauspicken und sagen, okay, der ist halt nicht ganz so stark, den kompensieren wir halt irgendwie, als was wir die letzten Jahre hatten, wo wir gesagt haben, ja, Charles Cross, der spielt ja ganz gut und der Rest ist nicht so der Burner, sage ich mal. Und ja, da, so weit sind wir eben gekommen, dass wir darüber reden können. Und was ich auch noch zur Center-Position sagen wollte, ich glaube, es ist total schwierig, wenn der Center ausfällt, weil es da viel um Kommunikation geht, weil es auch um Abstimmung mit dem Quarterback geht. Das einzige Gute ist, sie konnten jetzt eine ganze Woche lang trainieren, ihre Snaps nochmal durchgehen, weil das war ja im letzten Spiel wirklich ein Krampf, das anzusehen und wie fehleranfällig wir plötzlich waren bei diesen Basics. Dennoch, ich bin der Überzeugung, dass das noch die Position ist, die wir am besten kompensieren konnten. Also ich glaube, mit einem Guard wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Ich weiß nicht, was 100% der Plan in dem Moment gewesen wäre, ob wir dann Sandell rausgeschickt hätten und dann Oluwatimi als Center, sehe ich auch schwierig, gerade in einem Spiel selber. Und ansonsten, gerade bei ein bisschen das E-Tackle ist nicht so leicht, da hast du dann Josh Jones, ja, kann man sich überlegen, wie gut der gewesen wäre. Aber prinzipiell, solange jetzt auch Christian Haynes vor allem noch immer auf IR ist und wir noch immer nicht wissen, ob der überhaupt jemals für die Seahawks starten wird, ist das, glaube ich, noch das, was wir am besten kompensieren können. Aber ist trotzdem natürlich schade, weil Sandell schon eine solide Saison gezeigt hat, sage ich jetzt mal, dafür, dass er auch am Anfang des Jahres eher etwas kritischer gesehen wurde.
Absolut. Also auch da stimme ich dir wieder voll zu. Aber dass wir dann uns mal so lobend über eine Seahawks O-Line äußern, gerade vor so einem wichtigen Spiel, das habe ich auch ewig nicht mehr erlebt. Ja, wir wechseln nochmal die Seite des Balles, was die Seahawks angeht, und schauen dann nochmal auf die Secondary der Seahawks gegen diese, ja, schon angesprochene Rams Passing Offense, wo die Seahawks ja weiterhin unter anderem auf Julian Love verzichten müssen, also da wirklich so ein bisschen angeschlagen sind. Ich würde dir da als Experten einfach mal das Wort überreichen, dass du einfach nochmal unseren Hörern vorstellst, was denn diese Passing-Offense der Rams so stark macht und was die Secondary der Seahawks da erwartet.
Ja, im Endeffekt, ich würde mal so in den Raum werfen, ist die Rams eine oder die beste Passing-Offense der Liga? Kann man jetzt natürlich drüber streiten, was das im Endeffekt ist. Hat natürlich allein schon die Kombi JSN und Darnold ein Wörtchen mitzureden. Aber Fakt ist, die Rams Passing-Offense spielt da ganz, ganz vorne mit. Ich meine, es beginnt ja mal damit, dass wir gesagt haben, okay, Sean McVay, einfach ein offensives Mastermind, ja, das ist, glaube ich, keine Frage. Dann hat er halt auch die Waffen in der Offensive, wie einen Puka Nacur, der ein klarer Superstar für mich ist. Und ja, klar, er hat nur 775 Yards verglichen mit JSN, aber ja, zu dem Zeitpunkt der Saison ist das noch immer extrem, extrem gut dafür, dass er sogar Zeit verpasst hat. Er hat auch 4 Touchdowns. Und wenn du dann Devonta Adams als Receiver 2 hast, ja, wirklich, also klar, der ist jetzt nicht mehr an dem Zenit, an dem er vor ein paar Jahren einmal war, aber ich sag mal so, wenn das dein Wide Receiver 2 ist, dann hast du da definitiv einen überdurchschnittlich guten. Und das ist ja auch ein bisschen das, über das wir öfter geredet haben, vor der Saison und diese Saison, was, wenn die Seahawks so jemanden als Wide Receiver 2 hätten, weil ich meine, Cooper Kupp, der, müssen wir jetzt gar nicht zu weit ausführen.
Auch ein Revenge-Game, ne?
Der Erfolg, darf man auch nicht vergessen, aber wir haben natürlich schon die Idee, auch dorthin zu kommen, haben jetzt auch Rashid Shaheed geholt, aber Fakt ist, Devonta Adams ist einfach auch schon super eingespielt in dieser Offense, hat 9 Touchdowns, 570 Yards, ist crazy. Was ich interessant fand, Puka Nacur und Devonta Adams haben gleich viele Targets fast, also die haben wirklich fast gleich viele Targets. Okay. Puka Nacur hat weitaus mehr Bälle gefangen, es ist natürlich jetzt nicht auf Devonta Adams zurückzuführen, aber Stafford hat die schon beide im Visier, sage ich jetzt einfach mal. Und es wird interessant, wie sie die einsetzen. Ich meine, dahinter ist jetzt, wenn du es dir rein nominell anschaust, vielleicht jetzt nicht mehr so super viel los. Also ich meine, klar, man kennt auch die anderen Spieler in dieser Offense. Also man kennt dann auch die Titans wie ein Tyler Higbee, Colby Parkinson, den wir noch aus Seahawks-Zeiten kennen. Dann haben sie mit Terrence Ferguson einen Rookie-Titan, der relativ früh gedraftet wurde. Aber da gibt's halt auch einfach dann Leute, die über sich hinauswachsen, wie ein Jordan Whittington, Tutu Atwell ist gerade auf IR, aber trotzdem. Also das ist schon, da holt McVay auch ganz, ganz viel raus. Und wir haben es zu Beginn schon angesprochen, Matthew Stafford spielt einfach eine extrem gute und vor allem fehlerfreie Saison. Also der hat 2 Interceptions dieses Jahr erst. Der hat über 4 Touchdowns und keine Picks in den letzten 3 Spielen gehabt. Das ist überhaupt NFL-Rekord. Klar, es gibt für alle seinen NFL-Rekord, aber für mich ist trotzdem immer, wenn ich so eine Zahl höre, mir denke, okay, das gab es noch nie in der NFL-Geschichte, dass jemand über vier Touchdowns und keinen Pick in den letzten 3 Spielen geworfen hat. Ich denke mir, okay, hat keiner von den großen Namen bisher geschafft, muss schon eine Top-Leistung. Und dementsprechend wird das für mich so ein bisschen das Matchup werden, auf das es ankommt. Wir können, glaube ich, dann am Schluss eh nochmal drüber reden und ein Fazit ziehen, aber wie fehlerfrei können die Seahawks bleiben und wie fehlerfrei können die Rams weiterhin sein? Also, wenn wir nach wie vor leider diese Fehler bringen und Stafford so solide spielt, sie sich vielleicht weniger aufs Run-Game verlassen, dort keine Fumbles produzieren, dann wird das schon verdammt schwer, diese Offense auch einfach vom Feld zu bringen. Wie wir schon angesprochen haben, sie haben die meisten Passing-Yards von allen Teams, die schon in der Bye-Week waren. Was EPA angeht, sind sie Platz 2 in der Passing-Offense und by the way, die Seahawks sind Nummer 1, also darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Und dementsprechend einfach eine extrem, extrem potente Passing-Offense, die wir die Woche sehen werden. Wo ich aber auch glaube, dass McDonald schematisch sicherlich vieles dagegen zu setzen hat. Vor allem eine Sache ist sehr interessant, die ich noch gerne erwähnen würde. Matthew Stafford hat einfach zum dritten Mal in Folge, also letzte Woche gegen die 49ers, zum dritten Mal in Folge, alle seine Passing-Touchdowns gegen Blitzes geworfen. Also jedes Mal, wenn der Gegner geblitzt hat, den letzten Beispiel, hat das eigentlich Matthew Stafford gefühlt ausgenutzt und hat einen Touchdown reingedrückt. Und es ist natürlich gut für eine Defense wie die Seahawks, die es schaffen, ohne Blitzes Pressure zu bringen. Und
eben, ja, das möchte ich gerade sagen.
Also es ist ein interessantes Matchup. Ich weiß nicht, wie du siehst, wie viel Angst du vor der Passing-Offense hast, aber mir gibt das zumindest sehr viel Selbstvertrauen und dass McDonald da vor allem schematisch an anderen Punkten viel rausholen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also theoretisch passt die Secondary der Seahawks eigentlich ziemlich ziemlich gut gegen diese Rams Passing die Offense. Klar, Puka Nacua, das ist auch ein Typ, der dann immer, der auch die tiefen Bälle fangen kann, aber der auch gerade gegen die Niners seinen Touchdown, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dann auch einen relativ kurzen Ball gefangen hat und sich dann irgendwie durch gefühlt 5, 6 Niners-Verteidiger da durchgewunden hat und dann Richtung Endzone gelaufen ist. Du hattest gerade Devante Adams nochmal angesprochen. Das ist ja wirklich, wirklich irre mit seinen neuen Touchdowns. Ich hatte gerade nochmal geschaut. Der hat 5 oder 6 seiner 9 Touchdowns hat er innerhalb der Red Zone erzielt und 5 dieser 9 Touchdowns innerhalb der 5-Yard-Linie. Also das ist wirklich, da ist er extrem schwer zu verteidigen. Wobei Devante Adams diese Saison seine größten Erfolge, nenne ich es mal, eigentlich gegen Man-Coverage gespielt hat, also oder erzielt hat gegen Mann-Verteidigung. Und da ja wirklich mit die Nummer 1 der Liga ist, aber sehr zu kämpfen hat, was Zonenverteidigung, also Zone Coverage angeht. Da ist er irgendwo in den 20ern, 30ern oder so, also relativ weit unten. Und genau das ist ja die Stärke der Seahawks, die ja eher eine Zonenverteidigung als eine Mannverteidigung in der Secondary spielen. Und da dann so einen Spieler wie Devante Adams dann auch rauszunehmen, Matt Stafford dann die Möglichkeit zu nehmen, gerade was so die Red Zone angeht. Also ich glaube schon, dass wir die Rams häufiger in der Red Zone sehen als andere Teams gegen die Seahawks. Aber Mike McDonald da auch gerade was so Coverages angeht, in der Defense so variabel jetzt sein kann, hat man ja in den letzten Wochen gesehen, auch mit Nick Enemanwori, der jetzt diesen Big Nickel spielt, aber dann auch mit so schnellen Receivern wie Jalen Noel einfach mithalten kann gegen die Texans, der irgendwie eine 4,3 auf im 40-Yard-Dash gelaufen ist. Da kann Nick Emmanuel einfach mitlaufen und der ist ja, so groß wie ein Linebacker. Genau, und du hast jetzt auch Devon Witherspoon eher auf Außen als Outside Corner. Du hast Josh Jobe, der wieder fit ist. Rick Woolen, der letztes Spiel eigentlich mit sein bestes Spiel gemacht hat und auch gegen die Texans sehr gut aussah. Darian Kendrick, der ehemalige Ram, ist auch noch dabei. Und deshalb bin ich da schon positiver eingestellt, so als in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch so hast. Ich hatte mich letzte Woche mit einem netten Herrn von den UK Seahawkers darüber unterhalten und dann auch gesagt, oh ja, dieses Cardinals-Game, ich habe so gefühlt, das ist irgendwie so ein Trap-Game. Und er meinte dann, ja, er wäre halt sehr zuversichtlich. Und das ist irgendwie diese Zuversicht, müssen wir jetzt als Seahawks-Fans erstmal gefühlt wieder so lernen, weil das Team eben so gut ist und wir das halt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie du das siehst, in den letzten Jahren so hatten, dass wir dann immer so gesagt haben, oh ja, die irgendwie spucken die sich immer wieder selbst in die Suppe, aber die sind halt wirklich so konstant im Moment, dass wir diese Angst mal so ein bisschen ablegen müssen, oder?
Ja, also wie du sagst, man muss sich erst dran gewöhnen. Also es wird dann hoffentlich schnell mal zur Umgewöhnung kommen, dass das einfach zum Dauerzustand wird, dass wir so optimistisch sein können. Und vor allem, was ich so gut finde, ist, dass wir es geschafft haben. Wir hatten zwar fehleranfällige Spiele, aber das waren im Endeffekt nicht die Spiele, die wir verloren haben. Also wir haben in Woche 1 verloren, was ich einfach so ein bisschen ausklammern möchte. Und dann hatten wir dieses High-Scoring-Game gegen die Buccaneers, wo es viele Verletzungen gab und so, wo ich sage, okay, das ist ein Spiel, das darfst du einfach mal verlieren. Aber ansonsten, ja, wir hatten immer wieder mal diese blöden Momente, aber das war dann im Endeffekt immer zu Zeitpunkten, wo wir viel vorne waren. Das darf uns natürlich nicht gegen Teams wie die Rams passieren und auch später in der Saison nicht mehr. Und das sollten wir einfach ganz abstellen. Aber prinzipiell bin ich auch optimistisch und vor allem, weil ich auch nicht diesen wirklichen Schwachpunkt in der Defense sehe. Also ja, klar, solange Love out ist, ja, spielen wir mit Ty Okada, so gut er spielt, das ist nicht Love. Also das hat eben dann so vielleicht seine Tücken, sag ich mal. Und so muss man aber sagen, spielen wir jetzt endlich wieder mal in fitter Besetzung am Wochenende, was zumindest die Cornerbacks betrifft. Und da hat einfach McDonald dann auch sehr, sehr große Auswahl, was die einzelnen Matchups betrifft. Will er einen Witherspoon dann draußen stehen haben? Will er einen Witherspoon eher drinnen haben? Will er Emmanuel, Witherspoon, Woolen und Jobe alle gleichzeitig am Feld haben? Den will er auf einen gegnerischen Teil stellen? Also ich will nur so ein paar Gedanken in den Raum werfen. Der hat einfach extrem viel Potenzial und wir haben es auch gesagt und man hört es auch oft aus vielen NFL-Expertenkreisen, was, wenn McDonald erstmal alle Waffen zur Hand hat, die er potenziell in seinem Team vorfindet? Also wenn da mal wirklich alle in der Secondary da sind. Und jetzt kommen wir mal langsam an den Punkt hin und ich hoffe einfach, ich glaube auf Holz, dass alle gesund bleiben von denen, die am Wochenende im Feld stehen. Und dann ist das einfach eine extrem variantereiche Defense, die nicht irgendwo kompensieren muss und schauen muss, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Ausfall um, sondern wir haben einfach extrem gute Spieler. Wir können einzelne Leute das ganze Spiel über begleiten, wenn wir Lust haben, dass Witherspoon die ganze Zeit bei einem Spieler steht, wenn wir Lust haben, dass jemand Worry die ganze Zeit bei einem Spieler steht, können wir das machen, aber ich finde, wir haben die Qualität, dass wir uns gar nicht drauf einlassen müssen und das ist einfach super schön, dass wir an dem Punkt so schnell mit McDonald angekommen sind.
Das ist so krass, du sagst gerade, so schnell mit McDonald angekommen sind. In Baltimore war es ja auch so, ne, dieses in Anführungsstrichen verflixte zweite Jahr, wo er ja die Ravens Defense innerhalb von 2 Jahren von Nummer 28 in der Liga zur besten der Liga gemacht hat. Und die Seahawks sind da einfach auch auf diesem Weg. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist jetzt nicht Tiefstapeln oder so. Das ist einfach Fakt. Was man da dann nochmal beachten muss, wenn wir jetzt nochmal so von den Matchups weggehen, gibt natürlich auch noch so einige Faktoren, die da noch mit reinspielen könnten. Thema Turnover, siehst du da eine Möglichkeit, dass das irgendwie entscheidend sein könnte?
Also ich meine, Turnover, das können wir auch wieder über Phrasen reden, sind immer entscheidend, dass mein Spiel gerade so ein knappes
okay, ist. Okay, ja gut,
natürlich entscheidend. Ja, also aber prinzipiell ist das natürlich schon ein Faktor, wo man sagen muss, okay, die Seahawks haben sich das leider in den letzten Spielen immer mal wieder erlaubt, den einen oder anderen Turnover zuzulassen.
Oh ja.
Und das natürlich, man kann jetzt drüber reden, dass das vielleicht Situationen waren, wo es nicht mehr so wichtig war. Aber ich sag ganz ehrlich, also man kann in fast jedem Spiel noch zurückkommen. Also es ist immer wichtig, fehlerfrei zu bleiben. Und dann schaust du die Seahawks an und siehst, okay, 15,3% ihrer Drives haben in einem Turnover geendet dieses Jahr, was nicht so wenig ist. Und dann siehst du die Rams auf der anderen Seite. Das ist Platz 2 übrigens in der NFL, nur die Dolphins sind schlechter, was das betrifft. Und dann siehst du dir die Rams an und okay, die haben zwar ihre Fumbles im Run-Game immer wieder gehabt, dafür nur 2 Picks was von Matthew Stafford und die stehen dann auf Platz 27, also sehr, sehr positiv sozusagen, also umgekehrt das sechstbeste Team mit einer Turnover-Percentage von 7,4%. Also 7,4 versus 15,3, das ist ein Unterschied. Es geht um diese Woche, was in den vorigen Wochen war, ist jetzt einfach mal egal. Aber da müssen die Seahawks aufpassen, dass sie da nicht irgendwie das Spiel aus der Hand geben, weil dann wieder der ein oder andere blöde Fehler dabei ist. Gerade jetzt, wo wir auch mit dem Backup-Center spielen, gar nicht jetzt wegen der Qualität von Oliver Thieme, wie wir geredet haben, sondern eher der Abstimmung zwischen Darnold und ihm. Spielen ja auch viel anders Center, sprich, da muss die Abstimmung nochmal besser passen. Das ist schon ein Faktor. Also mehr als jetzt einfach nur, dass ich sage, okay, es ist immer wichtig und gerade in diesen engen Spielen. Es ist auch einfach dieses Momentum. Also ich sage es ganz ehrlich, nicht, dass ich glaube, dass es passiert, aber für den Fall der Fälle, dass die Seahawks gegen die Rams weit vorne wären und dann auch wieder solche einfach doofen Turnovers kommen, traue ich den Rams einfach viel mehr zu, auch dieses Momentum aufzuschnappen und damit weiterzuspielen. Also ich meine, also dass sie wirklich dann sagen, okay, wir können wieder zurückkommen, wir haben die Qualität zurückzukommen. Bei den Cardinals, da muss man auch ehrlich sagen, da hat man sehr viele hängende Köpfe gesehen. Die sind vielleicht auch schon ein bisschen frustriert von der Saison. Die Rams sind in einer ganz anderen Situation und glaube ich, würden so etwas wirklich am Platz, aber auch psychisch viel mehr ausnutzen, wenn die Seahawks sich das leisten würden.
Total. Also das ist wirklich nochmal faszinierend zu sehen, ob die Seahawks da wirklich mal den Ball behalten können im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte also eben auch noch ein Interview mit Clint Kubiak gesehen. Der wurde dann auch nochmal auf den Fumble da zwischen Olu und Sam Darnold angesprochen und sagte, ja, das wäre absolut inakzeptabel. Also der hat da auch keinen Bock mehr drauf. was dann nochmal so ein bisschen Faktor werden könnte, ist natürlich das Run-Game der Seahawks, das gerade mit Oluwatimi letzte Woche in der zweiten Halbzeit wirklich deutlich besser geworden ist. Die Seahawks haben fast 200 Yards erlaufen und haben dann auch da wirklich mal so die Uhr ausgelaufen, anders als in diesem wahnsinnigen Texans-Spiel, wo in der zweiten Halbzeit ja nur gepasst wurde, wo man sich dann zwischendurch gesagt hat, ja, lauft doch einfach diesen Ball, ihr seid doch in Führung. Und letzte Woche haben die Seahawks mit George Olani und Zach Charbonnet zwei Rushing-Touchdowns erzielt. Keine Ahnung, was mit Ken Walker los ist, warum der in der Red Zone den Ball nicht kriegt, aber es ist auf jeden Fall, es fängt jetzt George Olani nur an, noch Touchdowns zu erlaufen. Weiß ich nicht, was ich da an Kens Stelle sagen würde. Aber gerade was so Rushing-Touchdowns angeht, auch da sind die Rams unheimlich stark, ne, in der Defense.
Ja, also die Rams haben erst 3 Rushing-Touchdowns zugelassen. Wir haben vorhin gesagt, die Seahawks haben 5 zugelassen, was schon wirklich, wirklich gut ist. Und die Rams sind mit ihren 3 Touchdowns da ganz an der Spitze der NFL im positiven Sinne. Also es gibt nur ein zweites, ich glaube die Browns sind, die haben auch 3 zugelassen. Also im Endeffekt muss man sich dann schon so ein bisschen die Frage stellen, können die Seahawks dann überhaupt scoren über den Lauf, wenn eben ein Walker auch nicht wirklich das Vertrauen bekommt. Charbonnet finde ich, sieht jetzt auch nicht immer super souverän aus. Ich finde, die gesamte Offense sieht jetzt, was kurze Läufe vor der Endzone betrifft, jetzt nicht extrem souverän aus. Und das ist so das, wo ich, glaube ich, immer am meisten Kopfschmerzen habe. Wenn ich weiß, dass wir mit dem Lauf ein paar Yards erzielen wollen oder müssen, da bin ich immer so, okay, bin ich nicht immer so super optimistisch. Es wurde schon besser, klar. Aber irgendwie in Walker schafft es nicht ganz oder er hat zumindest das Vertrauen nicht von Kubiak, wie du angesprochen hast. Und dementsprechend, das ist so ein Matchup, wo ich dann gespannt bin, ob wir es überhaupt ausnutzen, also ob wir es überhaupt schauen wollen, ob es klappt und dann, ob wir es überhaupt irgendwie nützen können. Also da bin ich im ganzen Optimismus, den wir die ganze Folge über schon haben und die Saison über, finde ich, ist das so ein bisschen der Painpoint, wo ich sagen muss, okay, vielleicht muss es einfach wer anderes richten oder auf einem anderen Weg. Aber ich meine, natürlich, also wir können auch über den Lauf scoren. Also ist jetzt nicht unmöglich.
Ja, da also die Seahawks brauchen definitiv das Laufspiel gegen die Rams-Defense. Und wenn man da so ein bisschen auf diese Short-Yardage-Situationen schaut, wo die Seahawks teilweise über den Lauf so zu kämpfen haben, das sind ja immer so diese Downs, wo du dann quasi deine Offense halt auf dem Feld halten kannst, ne, wenn du da konvertierst. Und auch das, gerade diese Situationen dürfte gegen diese Rams Defense auch nicht einfach werden. Also wir haben viel über die Offense der Rams gesprochen. Jetzt sprechen wir viel über die Defense der Rams, was dann auch nochmal zeigt, wie ausgeglichen diese beiden Teams wirklich sind. Also der einzige Unterschied, den man so treffen könnte, ist die, wenn man zum Beispiel nach DVOA geht, sind tatsächlich die Special Teams. Da sind die Seahawks an Nummer 3, glaube ich, in der Liga. Also haben mit einer der besten Special Teams Units. Und die Rams sind irgendwo in den 20ern. Also das könnte dann vielleicht, wenn man so auf die Statistiken schaut, den Unterschied machen. Aber diese Seahawks-Offense muss eben auch auf dem Feld bleiben, gerade bei Third Down. Und das könnte gegen die Rams, glaube ich, ja, ein Problem werden, wenn man da mal so schaut, ne?
Ja, also statistisch gesehen, also Rams das zweitbeste Team, was Third Down Conversions betrifft, also defensiv gesehen. Das heißt, sie lassen einfach die wenigsten Third Down Conversions zu. Und das ist natürlich schon ein Faktor, wo man sagen muss, das kann Spiele entscheiden. Also jetzt immer wieder bei den Phrasen hier, gell? Also das ist heute ein Wahnsinn, aber es ist halt so, wenn ich sage, okay, ich kann gegnerische Offenses nicht vom Platz halten, also vom Platz bringen, dann werde ich das Match nicht gewinnen. Und im Umkehrschluss, wenn ich schaffe, dass die gegnerische Offense nicht übers Feld voranschreitet, nicht die Yards gewinnt, wenn die gegnerische Defense dann wieder auf den Platz kommen muss, das ist natürlich, da hängt einfach vieles zusammen. Also erstens, die kurzen Drives für die Offense machen es der Defense schwieriger in jeglicher Hinsicht und es können auch keine Punkte erzielt werden. Und dementsprechend bin ich gespannt, was sich Kubiak da einfallen lässt, auch ob er da vielleicht noch ein bisschen Kreativität an den Tag legt, aber trotzdem, es gibt jetzt nichts, vor dem ich irgendwie Angst habe oder so. Also Angst ist natürlich überhaupt ein starkes Wort in dem Zusammenhang, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, okay, da müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Also ich finde, die Offense spielt gut genug und solide genug, dass wir auch solche starken Gegner da schlagen können und dementsprechend bin ich einfach nur gespannt, was sich die Gurus und die Masterminds auf beiden Seiten des Balls bei beiden Teams einfallen lassen. Und im Endeffekt wird es halt dann wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, aber es wird auf die Kleinigkeiten ankommen, vielleicht eben auf die Special Teams, wie du angesprochen hast, auf Turnovers, und das kann dann den entscheidenden Unterschied an dem Tag machen. Und wer weiß, wenn wir uns später in der Saison dann, wenn sich die Teams dann nochmal gegenüberstehen, geht es dann vielleicht ganz anders aus. Das kann auch gut vorkommen.
Absolut, das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, das mit den Kleinigkeiten, was jetzt so die Matchups und die, ja, was man sonst auch nur in diesem Duell beachten muss. Da machen wir jetzt erstmal einen Strich drunter. Wir machen aber noch keinen Strich unter die gesamte Folge, weil es kommt natürlich noch das Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau. Und ob diese kleinen Unterschiede dann wirklich entscheidend werden, wenn die Seahawks die Rams zu ihren Opferlämmern machen werden am Sonntag? Fragezeichen. Das schauen wir uns alle an. Eben jetzt am 16.11., dem kommenden Sonntag. Kickoff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 13.05 Uhr. Pacific Time in den USA, das bedeutet 22.05 Uhr hier in Deutschland. Zu sehen ist das Spiel zum einen natürlich wie immer auf dem Game Pass bei The Zone, aber auch RTL ist live im Free TV dabei, sprich für alle, die keinen Game Pass haben, die können die Seahawks auch live bei RTL sehen. Insgesamt sind die Rams dann doch schon relativ deutlich, wenn man schaut, wie eng dieses Spiel ist, mit 4,5 Punkten Favorit bei den Buchmachern. Aber vielleicht haben die Seahawks ein gutes Omen auf ihrer Seite. Die Rams spielen übrigens in ihren schwarzen Rivalry-Uniformen oder Rivalry-Trikots. Uniform ist immer das englische Wort. Und die Seahawks werden in weißen Trikots und blauen Hosen auflaufen. Und für alle, die sich an Super Bowl 48 erinnern und sich das jetzt nochmal vor Augen führen, das war genau die Trikot-Kombo, die Seahawks gegen die Broncos getragen haben, als sie Peyton Manning und Co. im MetLife Stadium in den Boden gestampft haben. Ob das jetzt am Sonntag so sein wird, schauen wir jetzt einfach mal und gehen mal so auf unsere Tipps ein. Wir haben jetzt lange drüber gesprochen und gesagt, wie eng das Ganze wird. Siehst du das denn jetzt persönlich auch so oder wird's ein Blowout?
Für wen ein Blowout ist, wäre auch die Frage,
gell? Eben, genau.
Nein, also ich glaube schon, dass es das ein enges Spiel werden wird. Ich meine, ich glaube, ich habe in jeder Preview bisher auf die Seahawks getippt und ich werde davon auch nicht abweichen, weil ich es, auch wenn schlecht ist, Omen sehe, es anders zu machen. Ich glaube aber tatsächlich an die Seahawks. Also ich bin auch so optimistisch, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen können und hoffentlich werden. Ich glaube, es wird so ein bisschen das Thema sein, dass ich das, sagen wir so, die beiden hauptsächlichen Masterminds mit McVay und McDonald genau gegenüberstehen werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt dass die Rams so erfolgreich sein werden wie in den anderen Spielen. Denke aber wiederum, dass es trotzdem das ganze Spiel über eng bleiben wird auf beiden Seiten. Ich tippe einfach auf ein 20-17 für die Seahawks. Ich glaube, dass beide Teams Touchdowns erzielen können und werden, aber dass es jetzt nicht das Highscoring geben wird. Also 20-17 für die Seahawks wäre ich sehr zufrieden. Ich wäre auch mit 20-19 zufrieden. Ich wäre mit jedem Sieg zufrieden, egal ob in Regular Time oder Overtime. Aber wenn es ein Blowout wird, freue ich mich natürlich noch mehr.
Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch an die Seahawks. Und zwar im Rückspiel in Seattle, weil jetzt bin ich tatsächlich so, ich mache jetzt mal hier den Onkel mit den bösen Nachrichten und denke, dass die Rams tatsächlich dieses Spiel gewinnen werden. Es wird am Ende absolut, wir haben es mehrfach gesagt, auf Kleinigkeiten ankommen. Die Rams spielen einfach zu Hause, ist natürlich die Frage, wie viel Support sie da haben werden, weil wir wissen alle, die 12s reisen gut und ich glaube, da werden einige 12s in LA im Stadion sein. Aber am Ende wird es auf eine Kleinigkeit ankommen. Die Defenses werden gut aussehen. Es werden nicht so viele Touchdowns, wird nicht zu so vielen Touchdowns kommen. Aber am Ende kommt es aus meiner Sicht so, das Szenario, was ich im Kopf habe, weil das immer so ein Klassiker ist, wird es auf die Kleinigkeit und zwar aufs Kicking Game ankommen und zwar nicht bei einem Field Goal, sondern tatsächlich bei einem Extrapunkt. Und ich tippe einfach darauf, dass die Rams das Spiel mit 21-20 gegen die Seahawks gewinnen werden, aber dass sich die Seahawks dann das Rückspiel in Seattle vor eigenem Publikum holen.
Ja, also du meinst ein Unentschieden über die gesamte Saison hinweg.
Oder ja, genau, weil sie eben, ne, haben wir ja gesagt, so ausgeglichen sind und die Rams werden jetzt hier den Heimvorteil oder weiß ich jetzt nicht, ob es so ein krasser Heimvorteil ist, aber wenn die Seahawks dann zu Hause sind vor den 12s, die jetzt wirklich auch langsam wieder voll auf dieses Team eingehen, weil sie eben sehen, dass sie so gut sind. Die werden da im Lumen Field dann am 18. Dezember, ist es übrigens, nochmal den Push geben. Das Spiel übrigens in Primetime, und zwar donnerstags, also Thursday Night Football, Freitagsnacht bei uns. Und da werden die Seahawks dann ihre Rivalry-Trikots tragen. Und ja, ich finde, wir haben das jetzt gut zusammengefasst. Wir sind alle total entspannt. Dominik, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche uns und auch dir wirklich viel Spaß am Sonntag. Es wird wieder ein typisches Seahawks-Spiel werden, denke ich, wo wir uns dann die Haare ausraufen, weil es so spannend wird. Aber wir wollen es ja nicht anders. Und in diesem Sinne entlassen wir euch jetzt hier einfach mit keinem gemeinsamen, sondern einfach mit einem doppelten Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.